Ja, wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das für viele Kontroversen, für viele unterschiedliche Meinungen schon gesorgt hat. Wie steht es eigentlich mit Glaube und Wissenschaft? Wie ist das Verhältnis der beiden zueinander? Ja, wenn man mit Menschen auch spricht und man bekennt, man ist Christ, ist das häufig ein Thema, wo schnell drauf geführt wird, aber dann muss es ja bedeuten, ihr seid ganz unwissenschaftlich, unvernünftig. Wie ist es mit diesem Verhältnis zwischen Glaube und Wissenschaft? Nach populärer Meinung sind Glaube und Wissenschaft Gegensätze. Also sie widersprechen sich. Sie sind Feinde und keine Freunde. Aber was ist eigentlich Wissenschaft und was ist Glaube? Wir müssen ja mal anfangen zu gucken, wie kann man sich dem überhaupt nähern per Definition. Laut einem Fachwörterbuch ist Wissenschaft ein System, die Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften, die kausalen Zusammenhänge und die Gesetzmäßigkeiten der Natur, der Technik und der Gesellschaft und des Denkens zu fixieren. Also irgendwie niederzuschreiben oder festzulegen, in Form von Begriffen, Kategorien, Maßbestimmungen, Gesetzen, Theorien und Hypothesen. Also bei der Wissenschaft geht es hauptsächlich um eine Methode, Dinge zu erkennen und Erkanntes festzuhalten. Was ist Glaube? In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube beschäftigt sich durchaus mit Dingen, die dem menschlichen Auge vielleicht verborgen sind. Dennoch ist Glaube nicht irrational oder unvernünftig und auch nicht ohne Beweise, sondern es schließt den Verstand und auch das Vertrauen zuverlässiger Zeugnisse mit ein. Hebräer 11, sie nennt Überzeugung und Wirklichkeit in Verbindung mit Hoffnung und äußere Unsichtbarkeit. Der Glaube ist nicht ohne Wissen, aber gehört mehr dazu. Glaube ist sowohl Information, also etwas, das erkannt wird, aber auch Zustimmung und Vertrauen. Glaube ist die Zustimmung des Verstandes und das Einverständnis des Willens, sagte jemand. Glaube ist ein Vertrauen, das den Verstand und den Willen einschließt. Hier geht es quasi um mehr als nur um Information, sondern auch unsere Haltung gegenüber dieser Information. Wie gehe ich damit um? Vertraue ich dem? Stimme ich dem zu? Christlicher Glaube ist die Gewissheit, dass Gott zuverlässig ist. Und dass, was er offenbart, Wahrheit ist, weil er seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen hat, bezeugt hat. Auch wenn wir es nicht alles mit den Augen sehen können. Und dennoch ist Glaube vernünftig, weil der Glaube Gott für vertrauenswürdig erkennt und viele Dinge, die mit den Augen sichtbar sind, dem auch entsprechen. Wir sehen also, die Bereiche Glauben und Wissenschaft, sie sind nicht strikt voneinander getrennt. Also per Definition gibt es da eine Schnittmenge, aber sie beschäftigen sich auch nicht völlig mit den gleichen Dingen. Ja, es ist nicht einfach nur ein unterschiedlicher Zugang zum Gleichen, sondern es ist etwas, was eine Schnittmenge hat, aber der Glaube, er beinhaltet auch noch die ganze Haltung, die dazu gehört und nicht nur eine objektive Methode. Darum ist die erste Aussage über das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft dieses. Sie sind grundsätzlich vereinbar. Glaube und Wissenschaft sind grundsätzlich vereinbar. Das ist unsere Überzeugung. Was meine ich damit? Glaube und Wissenschaft stehen nicht grundsätzlich im Widerspruch zueinander. Johannes Calvin, er schrieb in einem Brief an seinen väterlichen Freund Bucer, Wahrheit ist überaus kostbar. Und alle Menschen bekennen das. Da nun Gott allein die Quelle alles Guten ist, darfst du nicht zweifeln, dass welche Wahrheit du auch immer und wo auch immer antriffst, sie von ihm ausgeht. Sonst würdest du ihm doppelt undankbar sein. Was Calvin hier meint ist, alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Überall da, wo wirklich eine Wahrheit, wo etwas Wahres erkannt wird, da gehört diese Wahrheit Gott. Und dann kommt sie von Gott. Wenn wir zum Beispiel durch naturwissenschaftliche Beobachtungen etwas Wahres herausfinden, dann gehört diese Wahrheit Gott und sie bezeugt Gott. Das, was wahr ist, ist darum wahr, weil Gott es so geschaffen hat oder weil Gott es so bestimmt hat und vor allem, weil er es als eine solche Wahrheit uns Menschen offenbart hat. Alles, was wir erkennen können und wir bestätigen können, dass es wahr ist, dann war es der Wille Gottes, das zu offenbaren. Und es zeigt entweder, Gott hat es geschaffen oder Gott hat es bestimmt. Wissenschaft und Glaube streben nun beide danach, Wahrheit zu erkennen. Ja, wir Menschen, wir wollen Wahrheit erkennen. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwelche Ideen, irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche Wünsche nur ausmalen. Nein, wir wollen Wahrheit erkennen. Und Wissenschaft und Glaube sind darin nicht notwendig auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs. Die moderne Wissenschaft, sie entstand in Westeuropa im 16. und 17. Jahrhundert. Nikolaus Kopernikus, er veröffentlichte 1543 sein Modell des Sonnensystems mit einer ziemlich radikalen Neuerung. Nicht mehr die Erde war im Mittelpunkt, im Zentrum, sondern die Sonne. Und in der Folge berechnete Johannes Kepler, ein Deutscher, die Planetenbewegungen. Und erforschte, in was für einem Umkreis die Planeten sich um die Sonne drehen. Galileo Galilei, er erklärte seine teleskopischen Beobachtungen. Und Isaac Newton, er formulierte das allgemeine Gesetz der Schwerkraft. Der Chemiker Robert Boyle, er machte bahnbrechende Fortschritte, Gesetzmäßigkeiten von Gasen zu definieren. Und es ist entscheidend, dass diese wissenschaftlichen Errungenschaften in einer Kultur aufblühten, und man könnte noch hunderte weiter aufzählen, sie blühten in einer Kultur auf, die durchdrungen war vom christlichen Weltbild. Alle eben genannten Forscher, und wie gesagt, man könnte noch viele weitere nennen, ja fast alle führenden Wissenschaftler jener Zeit, sie waren tief verwurzelt im christlichen Glauben. Dabei denkt man doch bei Galileo eigentlich, das ist doch das Paradebeispiel für die Unvereinbarkeit zwischen Wissenschaft und Glauben. Galileo, er wird als der Vater der modernen Wissenschaft betitelt. Und ja, da gab es doch irgendwie einen Konflikt, oder? Zwischen Galileo und der römisch-katholischen Kirche. Nun, der Streit zwischen der römischen Kirche und Galileo, er wird als Modell gelehrt, als das große Beispiel, wie die aufgeklärte Wissenschaft über die rückständige Lehre des biblischen Glaubens am Ende siegte. Wie die Wissenschaft über die Religion triumphiert. Aber wir müssen das mal ganz ein wenig genauer betrachten. Im 16. Jahrhundert beherrschte die Philosophie von Aristoteles die Universitäten. Aristoteles, ein griechischer Philosoph. Aristoteles glaubte, die Erde wäre das Zentrum des Universums und die Planeten und die Sonne drehten sich um die Erde in einem perfekten Kreis. Und alle Himmelskörper sind völlig intakt und unzerstörbar. Und durch Thomas von Aquin, einem katholischen Mönch, wurde diese Lehre in die christliche Theologie und ins christliche Denken aufgenommen. Kopernikus, Galileo und auch Kepler, sie kamen durch ihre Berechnungen und ihre Beobachtungen zu anderen Ergebnissen als die vorherrschende Meinung, sowohl in der akademischen als auch in den kirchlichen Gremien. Galileo glaubte daran, dass tatsächlich die Sonne Mittelpunkt des Systems ist und die Erde sich um die Sonne dreht. Aber das bedeutete nicht, dass er die Bibel verwarf oder dass er nur so eine Art kulturell sich zum Glauben hielt, aber eigentlich überhaupt nichts mit Gott zu tun hatte. Nein, Galileo glaubte, Gott hat uns Menschen zwei Bücher gegeben. Das Buch der Natur und das Buch der Bibel. Und er sagte, beide, die Heilige Schrift und die Natur, entstammen vom göttlichen Wort. Und diese zwei Wahrheiten können einander niemals widersprechen, sagte Galileo. Ihm wurde von den Gelehrten seiner Zeit natürlich Stellen entgegengehalten, die scheinbar das System, dass die Sonne um die Erde kreist und nicht umgekehrt darstellten. Zum Beispiel in Josua 10, Vers 12, eine bekannte Stelle, da heißt es, dass Josua rief, als er dort das Land einnahm und gerade einen wichtigen Sieg, einen militärischen Sieg errungen, und er wollte das Heer ganz vernichten, und dann sagte er, Sonne stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Also, sagten sie, ist doch klar, hier wird doch gelehrt, die Sonne bewegt sich um die Erde und sie muss stillstehen. Hier ist ein Konflikt, nicht wahr? Hat die Bibel recht oder Galileo mit seinen Beobachtungen? Für Galileo war das gar nicht der Streitpunkt, sondern er sah solche Stellen nicht als einen Beweis für biblische Irrtümer, sondern er vertrat die Lehre der Anpassung, wird auch die Lehre der Akkommodation genannt. Akkommodation heißt Anpassung. Das bedeutet, die Bibel wurde geschrieben, um allen Menschen verständlich zu sein. Nicht nur den irgendwelchen Gebildeten aus dem 16. und 17. Jahrhundert und später, sondern es sollte für alle Menschen verständlich sein. Und darum passte Gott sein Wort manchmal der Perspektive und der Verständnismöglichkeit des Menschen an. Und die Beobachtung ist ja richtig und nicht irrtümlich. Wenn wir in den Himmel schauen, dann sehen wir, es wirkt so, als würde sich die Sonne bewegen. Und wenn sie scheinbar stehen bleibt, dann merken wir, oh, das ist ein merkwürdiges Phänomen. Aber diese Aussage bedeutet nicht, dass sich die Sonne um die Erde dreht, auch wenn es so scheinen könnte, sondern aus der menschlichen Perspektive sich hier die Sonne an unserem Himmelsgewölbe bewegt. Galileo glaubte hingegen fest daran, dass in Übereinstimmung mit dieser Lehre der Anpassung die Wissenschaft eine Hilfe im Verständnis der Bibel sein kann. Dass es quasi eine Hilfe ist. Was ist da tatsächlich geschehen? Nun, es war nicht, dass die Sonne stillstehen blieb, sondern die Erde vielleicht für einen Moment stillstehen blieb. Tatsächlich widersprachen Galileos Entdeckung nicht der biblischen Lehre, sondern bloß eigentlich einer griechischen Tradition, die in die römische Kirche übernommen wurde. Und es geht mehr um das Verständnis oder gewisse Interpretationen einzelner Stellen und nicht die Lehre der Bibel. Auch Johannes Kepler, er hatte Konflikte mit der Kirche, aber das betraf gar nicht seine Berechnungen der Planeten. Manchmal wird das so dargestellt, ja, alle großen Wissenschaftler, die hatten irgendwie Streit mit der Kirche. Und bei Johannes Kepler war es so, er war ein hingegebener Christ, er studierte die Bibel und auch die Kirchenväter mit großer Leidenschaft und Eifer. Sein einziges Problem lag mit der Kirche in der Lehre der lutherischen Kirche, dass beim Abendmahl doch irgendwie der reale Leib Christi allgegenwärtig ist. Also eine Lehre, dass beim Brot und beim Wein da irgendwie der menschliche Leib Christi da ist, und zwar an allen Orten. Und das fand Johannes Kepler nicht nur unvernünftig, sondern er sagt, ich finde das nirgendwo in der Schrift. Und ich finde es auch nicht bei den frühen Zeugen und bei den Kirchenvätern. Die berühmtesten Paradebeispiele von dem Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft, gerade in diesem Zeit des Ursprungs moderner Wissenschaft, sie zeigen, dass es Konflikte zwischen Wissenschaft und christlichem Glauben gab. Jedoch betrafen sie nicht die Lehre der Bibel, sondern manche eigenwillige Interpretationen oder Auslegungen der Schrift, die weder zwingend noch klar sind. Nein, vielmehr hat die Lehre der Bibel von Anfang an das Aufkommen echter Wissenschaft gefördert, wenn nicht sogar erst wirklich hervorgebracht. Ja, ich bin der Überzeugung, Wissenschaft im rechten Sinne verstanden, kann es nur geben durch das christliche Weltbild. Warum kam die moderne Wissenschaft in der christlichen Kultur Westeuropas auf und nicht in Ägypten oder in Griechenland oder in China oder im Nahen Osten? Nun, obwohl es nicht christliche Kulturen wichtige Beiträge, zum Beispiel zur Mathematik und auch zur Astronomie, gaben, keine dieser Kulturen schuf irgendetwas Vergleichbares wie wirklich die moderne Wissenschaft als ein System Erkanntes zu kategorisieren, festzuhalten, miteinander zu verbinden. Damit Wissenschaft fortschreiten kann, braucht es eine Reihe von Bedingungen, von Voraussetzungen, grundlegenden Annahmen über die natürliche Welt. Wie folgende: Materie und die Natur sind etwas Gutes, und es ist gut und ehrenwert und nützlich, sich mit der Natur zu beschäftigen. Das ist eine Voraussetzung. Es ist etwas Gutes zu forschen. Es ist etwas Ehrenwertes, und die Materie, die wir sehen, ist etwas Gutes. Eine zweite Voraussetzung: Das Universum ist geordnet. Es verläuft nach Regeln. Es wirkt vernünftig. Man kann Schlüsse daraus ziehen. Es wiederholt sich etwas. Wenn man glaubt, alles ist chaotisch und unlogisch und da gibt es überhaupt keine Zusammenhänge, dann kann man es auch nicht studieren. Dann ist Wissenschaft unmöglich. Eine dritte Voraussetzung ist: Die Ordnung ist entweder so notwendig, dass sie durch Nachdenken ergründet werden kann, also dass man Rückschlüsse ziehen kann, oder sie ist so regelmäßig oder wiederholt, dass sie beobachtet werden kann. Und eine vierte Voraussetzung: Die menschlichen Sinne und die menschliche Vernunft, sie sind fähig genug zu erkennen und die gewöhnlichen Muster und Strukturen der Elemente verständlich genug, damit der Mensch verstehen kann. Also das, was in der Natur vorkommt, wir können es erkennen und wir können es verstehen. Der Mensch ist in der Lage dazu. Diese Voraussetzungen sind ganz offensichtlich für uns. Ja, natürlich, was spricht dagegen? Aber in anderen Kulturen gab es völlig andere Meinungen über die Boshaftigkeit, über das Böse der Materie. Man sollte sich bloß nicht mit irdischen, materiellen Dingen beschäftigen, sondern nur mit dem Immateriellen, mit den inneren Dingen. Oder dass die Ereignisse völlig unberechenbar sind, weil es eine Vielzahl von Göttern gibt, die alles Mögliche an Naturphänomenen verursachen und miteinander im Streit sind. Und alles, was geschieht, ist halt irgendwie zufällig aus einer Laune von irgendwelchen Göttern entstanden. Das macht Wissenschaft unmöglich. Erst der christliche Glaube sorgte für die Bedingungen, unter denen Wissenschaft betrieben werden kann. Die Bibel lehrt nämlich, dass Gott allein die Welt schuf und sie sehr gut schuf. Die Bibel ist nicht gegen die Materie, wie in so manchen fernöstlichen Denken, sondern Gott hat alles gut geschaffen. Und darum ist es gut und nützlich, sich mit der Schöpfung Gottes zu beschäftigen. Das war ein Grundmotiv für Wissenschaft. Ich kann etwas erkennen von der guten Schöpfung Gottes. Die Bibel weist auch darauf hin, dass das Universum geordnet ist, dass es nach Gesetzmäßigkeiten läuft, dass es vernünftig verläuft. Warum? Weil Gott, der allein alles geschaffen hat, auch alles in seiner Vorsehung erhält, lenkt und beherrscht. Die Menschen erkannten also, die Christen erkannten, Gott ist vernünftig und Gott ist treu. So offenbart er sich in seinem Wort. Und darum ist auch sein Handeln in dieser Welt vernünftig und treu. Also gibt es Naturgesetze und sie sind Hinweise darauf, dass Gott zuverlässig handelt in dieser Welt. Oh, dann kann ich mich damit beschäftigen. Dann habe ich hier eine Zuverlässigkeit, eine Regelmäßigkeit, die im Wesen Gottes knüpft. Christen glauben auch, dass die Ordnung des Universums größtenteils beobachtbar ist. Denn Gott hat die Welt geschaffen als ein Zeugnis seiner Werke. Das heißt, er regt sogar dazu an, er offenbart das, was er getan hat. Er offenbart, er zeigt uns in der Natur, was er geschaffen hat, und er belegt es sogar in seinem Wort. Und er spornt uns an, dass wir es erforschen sollen. Das heißt, er verbirgt es nicht, er hält es nicht geheim. Nein, er zeigt es auf. Er will, dass wir es sehen. Also können wir die Schöpfung beobachten. Wir haben schon auch gerade in unserer Reihe, wir gehen ja gerade durch 1. Mose, wo es ja gerade auch um die Schöpfung geht. Und in Kapitel 2 haben wir jetzt gerade beobachtet, warum schenkt Gott Regen und belässt es nicht, dass er die Erde von unterirdischen Quellen bewässert. Ich glaube gerade da, er offenbart sein Handeln. Er will, dass wir Menschen sehen, was er tut. Gott hat die Welt so geschaffen, dass der Mensch sie erforschen kann. In Psalm 111, Vers 2, da heißt es, groß sind die Taten des Herrn zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Gott hat seine Taten offenbar gemacht und er fordert uns auf, sie zu erforschen. Man kann beobachten, man kann experimentieren und so erkennen, wie Gott die Dinge verbunden hat. Und es dient zum Lob Gottes. Es dient zum Lobpreis, zur Anbetung, zum Staunen über Gott. Und außerdem lehrt die Bibel, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde und sich diese Welt untertan machen soll. Auch das haben wir gerade in der Predigtreihe schon behandelt. Das bedeutet auch, dass er sie verstehen lernen soll, die Prozesse der Natur, die Regelmäßigkeiten auf dieser Erde, die Abläufe, wie die in der Natur vonstatten gehen. Wir sollen sie darüber nachdenken, wir sollen sie begreifen lernen, damit wir entsprechend sie auch nutzen oder behandeln können. Objektiv betrachtet ist der christliche Glaube die Voraussetzung wahrer Wissenschaft. Geschichtlich gesehen ist der christliche Glaube eine Notwendigkeit der Wissenschaft, wie wir sie heute haben. Erst im Garten des christlichen Weltbildes konnte die moderne Wissenschaft aufblühen. Nun, das wird kaum jemand heute noch so denken, aber tatsächlich ist das der Ursprung. Die größten Wissenschaftler der Menschheitsgeschichte waren fast durchweg Menschen, die in ihren Forschungen zum Staunen und zur Ehrfurcht gegenüber Gott gebracht wurden. Ich las von einem Wissenschaftler und der sagte, was für eine Ehre, dass wir etwas erforschen konnten, dass wir etwas erkennen dürfen, dass Gott uns etwas offenbart in dieser Zeit, das vorher nur Gott bekannt war. Und er staunte darüber und er freute sich, dass Gott hier ein wenig den Vorhang gelüftet hat und etwas geoffenbart hat. Und er fühlte sich privilegiert von Gott, dass er etwas erkennen darf von Gottes Handeln in dieser Welt. Der Glaube an die biblische Lehre trieb zur wissenschaftlichen Erforschung der Natur. Und die Wissenschaft wiederum trieb die Forscher zu einem tieferen Vertrauen und Glauben an Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Glaube und Wissenschaft sind grundlegend vereinbar. Ja, der Glaube legte den Grund für die Wissenschaft. So einige Konflikte entstanden aus einem falschen Verständnis der Bibel. Ja, wie bei den Fragen über das Sonnensystem. Aber nicht aus einem Widerspruch gegen die Lehre der Bibel. Nirgendwo lehrt die Bibel, dass die Erde der Mittelpunkt des Sonnensystems ist, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Und ja, Gott hat zwei Bücher, die es zu erforschen gilt. Das Buch der Bibel und das Buch der Natur. Und diese beiden Bücher, sie stimmen überein. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Der zweite Punkt, praktische Schwierigkeiten. Nun müssen wir auch zugeben, dass wir uns heute in einigen Bereichen recht weit von den Grundlagen entfernt haben. Und das gilt sowohl für die Theologie und so manches Verständnis der Bibel als auch der Wissenschaft. In der Theologie werden viele biblische Lehren geopfert und völlig preisgegeben, um wissenschaftlichen Thesen entsprechen zu können. Wir haben gerade auch die Staatskirchen haben vielfach versucht, eine Art Flucht, dass sie sagen, die Bibel, es geht überhaupt nicht um naturwissenschaftliche Dinge, das ist gar nicht die Aussage der Schrift, die Bibel will nur sagen, wie wir Frieden mit Gott haben können. Und alles, was sonst so, das entspricht halt in dem altertümlichen Weltbild und muss alles bildlich verstanden werden. Während in der Geschichte die Kirche oft in falscher Sturheit an Lehrsätzen festhielt, die gar nicht wirklich in der Bibel gelehrt wurden, geben sie nun viel zu schnell und viel zu viel Preis, was sie nicht für absolut notwendig halten, wobei am Ende erschreckend wenig übrig bleibt. Doch der größte Konflikt und die schwierigsten praktischen Kontroversen zwischen dem Glauben an das offenbarte Wort Gottes und der modernen Wissenschaft sind vor allem zwei Themen, und zwar die Frage nach dem Ursprung der Menschheit und dem Ursprung und dem Alter der Schöpfung. Also Ursprung und Fortschritt der Schöpfung, könnte man sagen. Evolution und Alter der Erde ist ein bisschen miteinander verknüpft. Aber das sind tatsächlich zwei Gebiete in der Wissenschaft, die mittlerweile in einem ganz starken Gegensatz zur biblischen Lehre aufgebaut worden sind. Und auch ganz viele andere Bereiche beeinflussen. Ja, über wie wir uns als Menschen verstehen, wie wir zum Beispiel Studien über das Verhalten von Menschen. Wie oft liest man, ja, das war als der Mensch noch irgendwo auf Bäumen lebte oder sowas, und das waren dann entsprechend diese Anlagen, die wir immer jetzt noch im Menschen haben. Ganz, ganz vieles, in ganz, ganz vielen wissenschaftlichen Bereichen wird immer wieder auf diese zwei Gebiete zurückverwiesen und davon Ableitungen gemacht an die Evolution und den Ursprung der Erde. Nun, Evolution. Ich will nicht zu kompliziert darüber sprechen, aber ein paar Dinge sind wichtig, einfach hier herauszustellen oder einmal zu nennen und zu schauen, wie steht es hier mit Glauben und Wissenschaft. Mir ist, als gestehe ich einen Mord. So beginnt Charles Darwin sein 1859 veröffentlichtes Werk. Von der Entstehung der Arten mit Hilfe der natürlichen Zuchtwahl oder die Erhaltung von bevorzugten Rassen im Lebenskampf. Dieses Buch wurde der Grundstein für die sogenannte Evolutionslehre. In seiner Theorie zur Entstehung der Arten behauptet Darwin, dass sich alles Leben auf der Erde aus verschiedenen Urformen entwickelt hat. Und in diesem Zusammenhang stellt der Naturforscher zwei Hauptthesen auf. Erstens, verändern sich alle Arten ständig. Es gibt also einen ständigen Prozess der Veränderung, der Entwicklung. Und zweitens ist diese Veränderung ein Ergebnis der sogenannten natürlichen Auslese, die Darwin Kampf ums Dasein nennt, wobei der Stärkste oder der am besten angepassteste überlebt. Das sind die beiden Grundthesen. Ja? Also es ist immer eine Weiterentwicklung, immer eine Veränderung, und das, was sozusagen zum Erhalt beiträgt, ist, wer ist am besten angepasst in dieser natürlichen Auslese im Kampf ums Dasein. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Lebensformen so miteinander verknüpft sind oder verwandt sind, dass sie letztendlich auf eine oder wenige Urzellen zurückzuführen sind. Irgendwelche kleinen Einzeller, wo das Leben entstanden ist. Darwin selbst glaubte noch, dass Gott die erste lebendige Zelle geschaffen hat, also dass er das Leben geschaffen hat. Heute sprechen die Neo-Darwinisten, die Evolutionisten davon, dass es irgendwie einen Übergang von lebloser Materie gab hin zu lebendiger Materie, dass dieser Bauplan des Lebens, der so enorm anpassungsfähig ist, dass aus ihm alle Lebenswesen entstanden sind, durch blinden Zufall hervorkam und irgendwie es einen Wechsel gab von irgendwelchen Staub oder von irgendwelchen Elementen hin zu einer lebendigen Zelle. Es gibt einige wichtige Einwände für die Evolutionstheorie, die nicht nur von christlicher Seite kommen. Und tatsächlich ist es so, es wird, wenn man mit Menschen spricht, es zweifelt kaum noch jemand daran, dass sich die Lebewesen durch Evolution entwickelt haben. Die meisten lernen das schon in der Schule, und es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Dabei wird es sogar auf höchster wissenschaftlicher Ebene noch hinterfragt. Ich möchte mal ein paar Dinge nennen, die einfach nach wie vor sehr, sehr große Fragezeichen und ungelöste Probleme in dieser Evolutionstheorie sind. Seit Darwin dieses Buch geschrieben hat, vor über 100 Jahren, versuchte man natürlich sehr, sehr bewusst Tiere oder Lebensformen zu züchten, um zu sehen, dass hier neue Arten entstehen. Man hat versucht, Tiere so zu züchten, dass sie sich weiterentwickeln, dass es irgendwelche besonderen Fähigkeiten dazukommen, so wie es ja auch dieser Lehre der Evolution entspricht. Diese Veränderungen, diesen Veränderungsprozess, den Sie ja überhaupt in allen Lebeformen, Lebewesen und Lebensformen sehen, ein wenig zu beschleunigen oder zu lenken und damit auch diese Lehre zu beweisen. Nun, man muss einen Unterschied machen bei Evolution. Es gibt Mikroevolution und Makroevolution. Mikroevolution heißt, dass es kleine Entwicklungen oder kleine Anpassungen innerhalb von Arten gibt. Ja, zum Beispiel, dass man gegen etwas immun wird, dass man irgendwelche Krankheiten besser bekämpfen kann, oder dass sich Farben bei Lebewesen etwas anpassen. Oder wir wissen alle, wir waren gestern in Dillenburg in den Kasematten. Und da sagte der Leiter, ja, also alle über 1,70 müssen sich ein bisschen ducken. Damals waren die Menschen noch kleiner. Oh, wir merken, okay, der Mensch ist insgesamt eher größer geworden. Es gibt Anpassungen. Hat was mit zum Beispiel unseren Lebensmitteln zu tun, unserer Gesundheit und so weiter. Ja, das wird von niemandem bezweifelt, dass es innerhalb von Arten, von Lebensformen Anpassungen gibt. Irgendwelche Fische, die irgendwie in einer Höhle leben, irgendwann werden sie verkümmern die Augen oder sowas, ja, brauchen sie nicht mehr, und dann benutzen sie andere Sinne mehr als die Augen. Nun, Makroevolution, und das ist eigentlich das, worum es hauptsächlich geht in dieser Lehre, bezeichnet diese Ansicht, dass es nicht nur kleine Anpassungen innerhalb einer Art gibt, sondern auch einen Übergang von einer Spezies oder von einer Art zu einer anderen durch fortschreitende Anpassung an die Umwelt. Also zum Beispiel, dass aus einem Fisch ein Reptil wird und aus einem Reptil ein Säugetier werden kann und so weiter. Nun, seit über 100 Jahren wird ganz, ganz gezielt versucht, das zu züchtigen, zu züchten und das zu erforschen. Aber es wurde noch keine einzige artenübergreifende Variation hervorgebracht. Und man hat dann bei manchen Dingen, bei manchen Tieren hat man, konnte man gewisse durch Züchtung gewisse Eigenschaften fördern, gewisse Dinge, wo man dachte, oh ja, das ist eine Weiterentwicklung, das ist dann passen sie sich besser an und so weiter und so fort, blieben aber noch immer Hunde oder Katzen oder Fliegen oder was auch immer, ja, keine andere Art. Wenn man die dann aber wieder in die freie Wildbahn gelassen hat, dann gab es immer wieder einen Rückschritt, dass sie wieder zu der normalen Art zurückgekehrt sind, dass sich quasi diese eigentlich gezüchteten Eigenschaften, die doch Verbesserung sein sollten, sie haben sich zurückentwickelt und nicht weiterentwickelt. Also das gezielte Forschen hat bisher kein einziges Ergebnis gebracht, was diese These unterstützt. Dazu kommt, dass es Grenzen der Arten gibt. Interessant ist, dass schon in Genesis 1 darauf Bezug genommen wird, ja, dass sie jeder nach ihrer Art sich vermehren sollen. Und es gibt im Tierreich gewisse Grenzen scheinbar, offensichtlich, so dass diese Form der Makroevolution ganz natürliche Hindernisse gesetzt sind. Wie heißt die Züchtung aus Pferd und Esel, die Verbindung aus Pferd und Esel, wie heißt dann das Junge, das dann da rauskommt? Alexander?
Maultier?
Genau, ein Maultier oder ein Maulesel, je nachdem, was der väterliche und was der männliche und was der weibliche Teil ist. Es sind Hybride, sind nah verwandt, ja, Pferd und Esel, aber es sind ja unterschiedliche Arten und man kann hier Maulesel oder Maultiere dadurch herstellen. Ein Maultier oder ein Maulesel ist selbst aber unfruchtbar. Das heißt, hier kann es gar nicht die nächste Form weitergehen. Und diese Grenzen sind ein klarer Einwand quasi gegen die Evolutionslehre. Wie können diese Grenzen überschritten werden? Selbst bei ganz gezielten Versuchen der Menschen merkt man, schon nach der ersten Generation ist da ein Stoppschild und es geht nicht weiter. Wie geht es mit dem Überleben des Stärkeren? Fast jede Eigenschaft hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Diese natürliche Selektion, diese natürliche Auslese, sie bedeutet, es wird häufig so geschildert, ja, dann bekamen Giraffen einen längeren Hals und deswegen waren sie angepasster an die hohen Bäume und haben überlebt und so weiter und so fort. Studien haben belegt, fast jede Eigenschaft bei Tieren hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Und sie geben eigentlich nicht den Rückschluss, diese eine Eigenschaft hat dazu geführt, dass das Tier überleben konnte, weil es sich weiterentwickelt hat. Nein, im Endeffekt muss man sagen, man weiß nicht, woran es liegt, sondern eigentlich kann nur diese These belegt werden, Tiere, die meisten Nachkommen haben, haben die meisten Nachkommen. Und das beweist allerdings nichts über irgendwelche angeblichen Mutationen, die anderen geeignetere Nachkommenschaft im Laufe vieler Generationen hervorbringen oder sowas. Ja, man kann wissenschaftlich eigentlich nur feststellen, also die Tiere, die mehr Nachkommen haben, haben eine größere Überlebenschance. Man kann aber nicht wirklich wissenschaftliche Rückschlüsse daraus ziehen, an welchen Eigenschaften es lag, denn die Stärken sind gleichzeitig auch Schwächen in anderen Situationen. Komplexe Organe. Es gibt Dinge, die lassen sich auch nach dieser Theorie der Evolution einfach nicht erklären. Zum Beispiel ein Auge oder ein Vogelflügel. Es ist eine hochkomplexe Sache. Aber ein Auge kann sich nicht aus vielen Einzelschritten erklären lassen. Ein Auge dient nur, wenn es vollständig ist. Ja? Man kann nichts mit einem halben Auge anfangen. Und selbst ein völlig funktionstüchtiges Organ braucht auch noch entsprechende Verknüpfungen zum Gehirn, damit man diese visuellen Elemente und Informationen überhaupt berechnen kann und einordnen kann. Laut Evolutionstheorie wären die Veränderungen über tausende von Generationen nutzlos gewesen. Und bis das ganze Organ letztendlich funktionierte, was eigentlich gerade der Evolutionstheorie widerspricht, dass sich irgendwelche Dinge, die man nicht braucht, einfach weiterbilden, ziellos, ohne irgendeinen Zweck, ohne irgendein Ziel, dass man irgendwelche halben Augen hat und die überhaupt noch nicht benutzen kann. Ja? Und so ist auch bei einem Vogelflügel oder sowas. Ja? Also gibt dann interessante Beispiele, wie dann eine Sehne durch einen Knochen hindurch gehen muss. Da ist ein Loch im Vogelflügel und die kann sich da ja nicht irgendwie so wie so ein Fluss durch ein Flussbett da so langsam durchgehen und dann wird's wieder verschlossen. Ein Vogelflügel, der nicht vollkommen abgestimmt ist und vollkommen entwickelt ist, hat überhaupt keinen Sinn, hat überhaupt keinen Nutzen. Und deswegen ist es nicht zu erklären in Einzelschritten, wie man es häufig auch in manchen Lehrbüchern so schön grafisch findet. Eines der wichtigsten Einwände ist die Fossilien. Ja, wir kennen alle diese versteinerten Tiere irgendwo, Abdrücke. Man hat schon Millionen von Fossilien gefunden. Die Archäologie ist da ja sehr, sehr, sehr eifrig und es ist beeindruckend, was man alles so an versteinerten Tieren hervorbringt. Es gibt keine einzige Zwischenart, die man gefunden hat. Keine einzige Fossil, was man gefunden hat, wo man denkt, oh ja, das ist irgendwie so eine Art Zwischending zwischen Fisch und einem Säugetier oder einem Reptil. Nichts. Keine einzige Zwischenart. Darwin, er kannte das Problem und er sagte, er wusste selbst, wenn das der Fall ist, dann stürzt das sein ganzes System um. Aber er war ganz zuversichtlich, hat gesagt, ja, wir haben einfach noch nicht genug gefunden. Innerhalb der nächsten Jahre werden wir sicherlich all diese Belege dafür finden, für all diese Zwischenarten. In den Lehrbüchern sind dann immer nur so ein paar gestrichelte Punkte, ja. Wie man sich das vorstellt, man hat nichts dergleichen gefunden. Auch beim Menschen, all diese Vorformen, wie man denkt, so noch so ein halber Affe und dann irgendwann, wo man denkt, dass sie dann irgendwie so die ersten Werkzeuge benutzt haben oder so. Man hat nichts dergleichen gefunden. Ja, und es gab immer mal wieder der Neandertal oder dergleichen. Ah, das ist ein gemeinsamer Vorfahr oder dergleichen. Bei den meisten Funden, die man sich irgendwie als Vorformen des Menschen betrachtet hat, kam heraus, es ist eigentlich eine Affenart gewesen. Und bei dem Neandertaler handelt es sich höchstwahrscheinlich tatsächlich einfach um einen Menschen. Seit 130 Jahren intensiver archäologischer Suche ist bisher noch nichts entdeckt worden, was irgendwie nur eine Art Zwischengremium zwischen zwei Arten ausmacht. Fossilienfunde belegen vielmehr, dass es keine erheblichen Unterschiede gibt zwischen den frühesten Auftreten einer Tierart und dem Zeitpunkt des Aussterbens. Also man kann sehen, okay, hier ist ein Tier, das ist sozusagen der älteste Fund, und hier haben wir ein Fossil, wo man sagt, oh ja, das ist in dieser Zeit muss es etwa ausgestorben sein, und man vergleicht sie miteinander und sagt, oh, keine Veränderung. Auch gibt es keine Vorformen. Sie tauchen plötzlich auf und fertig gestaltet. Nun, dann gibt es noch diese Frage, aber wie kommt es denn, all diese Ähnlichkeiten? Ja, warum haben Affen vier Finger und einen Daumen wie wir? Warum gibt es all diese Ähnlichkeiten auch in der Zellstruktur? Warum gibt es all diese Ähnlichkeiten von Molekularstrukturen? Und die Evolutionstheoretiker, sie sagen, das kann sich nur erklären lassen durch gemeinsame Vorfahren. Dabei können sie gerade die Unterschiede nicht erklären. Gemeinsame Ähnlichkeiten von Molekularstrukturen, also wie zum Beispiel Knochen aufgebaut sind oder wie das Gewebe aufgebaut ist, wie manche Dinge funktionieren, sie lassen sich viel besser erklären durch einen gemeinsamen Designer. Jemand, der beides geschaffen hat, aber nicht im Sinne von nacheinander. Es gibt ein schönes Beispiel, wo jemand in ein Automobilmuseum geht und er sieht bei einem Werk von Ford das erste Auto, das Ford produziert hat, und dann immer nach den Jahren quasi immer die anderen neuen Modelle, und man denkt, okay, die sind nicht miteinander verwandt in dem Sinne, dass das eine Auto aus dem anderen entstanden ist, aber hier gibt es natürlich Ähnlichkeiten, gewisse Dinge, die übernommen wurden, die sich bewährt haben, und andere Dinge, die anders zusammengebaut worden sind, aber das ist natürlich ein gemeinsamer Designer gewesen, ein Automobilhaus, das es gemeinsam geschaffen hat, und nicht, dass irgendwie aus dem ersten Ford irgendwann im Laufe der Zeit sich immer wieder ein neues entwickelt hat. Eines der nach wie vor schwierigsten Fragen auch, die nicht geklärt sind, wo noch nicht irgendwie etwas auch Wissenschaftliches, Überzeugendes hervorgebracht wurde, ist, wie kam es zum Beginn des Lebens überhaupt? Wie ist wohl dass diese erste Lebenszelle, was ja eine der Grundpfeiler der Evolutionslehre ist, ja, dass von einem simplen Einzeller irgendwie alles entstanden ist. Wie kam es denn zu diesem ersten Leben überhaupt? Kennt dieses Beispiel? Es ist weit wahrscheinlicher, dass ein Tornado, der durch einen Schrottplatz fegt, eine komplett zusammengebaute Boeing 747 erzeugt, als dass eine einzige lebendige Zelle entsteht durch Zufall. Warum? Kein fortgeschrittenes naturwissenschaftliches Laboratorium in der Welt kann auch nur einen Einzeller zusammenstellen und Leben erzeugen. Nun, das haben über Jahrzehnte wurde das versucht, über Jahrhunderte. Bei aller Zielgerichtetheit, bei all dem Wissen, was wir haben, bei all den technischen Möglichkeiten ist es bis heute niemals gelungen, auch nur die kleinste Form des Lebens, noch nicht mal pflanzlichen Lebens, zu erzeugen. Und selbst wenn es irgendeinmal geschafft werden könnte, ich gehe nicht davon aus, aber selbst wenn irgendwann der Mensch in der Lage sein sollte, eine Pflanzenzelle, die lebendig ist, zu gestalten. Nach Jahrhunderter Forschung wäre das ein Beleg dafür, dass es per Zufall entstanden ist oder dass ein intelligenter Schöpfer dahinter stehen muss. Wohl eher das Letztere. Prominente Evolutionisten, darunter auch Nobelpreisträger, sie veröffentlichen sogar die ernst gemeinte These: Außerirdische könnten den Anstoß gegeben haben, dass von irgendeinem Raumschiff vielleicht irgendwelche Aminosäuren und die ersten Formen des Lebens auf die Erde gelangt sind. Halten Sie für plausibler und sind sogar bereit, das in wissenschaftlichen Debatten als eine Möglichkeit zu erklären, damit die Evolutionstheorie aufrechterhalten bleiben kann. Aber Sie haben keine Antworten darauf. Wir können eine Zelle, eine tierische oder eine pflanzliche Zelle, können wir nach all den Bestandteilen aufgliedern. Wir wissen ganz genau, was für Elemente, was für Atome, was für Moleküle da zusammenkommen. Und wir könnten sie alle zusammenstellen und es würde trotzdem nicht leben. Die Bibel sagt, Gott hauchte Atem des Lebens ein. Gott hauchte Atem des Lebens ein. Und er schuf alle Lebewesen in seiner Weisheit. Glaube und Wissenschaft, sie sind nicht so weit voneinander getrennt. Denn die Wissenschaft will glauben. Viele Wissenschaftler heutzutage, gerade was die Evolutionstheorie angeht, sie will glauben, dass sie niemanden verantwortlich sind, dass sie von niemanden sich zu rechtfertigen haben müssen, Rechenschaft ablegen müssen. Ich bin der Überzeugung, dass der Glaube, die Hoffnung der Vater des Gedankens ist bei der Evolutionstheorie, dass man die ganze Welt, das ganze Leben ohne Gott erklären kann. Und zwar, weil der Mensch weiß, wenn es einen Gott gibt, bin ich verantwortlich mit meinem Leben vor ihm. Und darum ist es für viele Gottlose die tröstlichste Annahme, wenn man irgendwie nur erklären kann, dass das Leben sich entwickeln konnte ohne Gott. Aber es ist ein Glaube, ein Gegenglaube gegen den christlichen Glauben. Und es hat fatale Folgen. Es würde bedeuten, dass es keine Grundlage mehr gibt für soziale Hilfe, Schwächeren zu helfen, für solche, die es schwer haben im Leben, ihnen weiter beizustehen. Tatsächlich ist der Darwinismus, diese Evolutionslehre, Grundlage für den Sozialdarwinismus, was Hitler betrieben hat. Warum sollten irgendwelche gemischten Kulturen nicht am Leben bleiben oder Behinderte und dergleichen? Warum wurden sie getötet? Nun, er sagte, die Herrenrasse muss überleben. Es war Darwinismus an die Spitze getrieben, wie auch bei Stalin oder auch Marx in Ansätzen. Nur noch ein weiteres Thema, das noch ein bisschen schwieriger ist, das Alter der Erde. Während es bei der Evolutionsfrage hauptsächlich um die Frage geht, wie ist der Mensch entstanden und wie ist Leben entstanden, so ist die Frage bei dem Alter der Erde eher, wie ist die ganze Erde entstanden, wie ist das Universum entstanden, wie ist auch die Materie entstanden und kann man das überhaupt berechnen? Hier gibt es im wissenschaftlichen Diskurs eine Schwierigkeit, und zwar nach der Frage, ist das berechenbar oder nicht? Dass das Problem ist mit der Messbarkeit, es braucht gewisse Vorausbedingungen der Stabilität, der Kontinuität, einer gegebenen Ordnung, und die können wir nicht beweisen. Aber die Frage ist, können wir mit wissenschaftlichen Methoden den Ursprung der Welt, den Ursprung der Materie, können wir das messen? Ja, also bei der Frage, wie ist der Fortschritt, wir haben nicht mehr den ersten Menschen oder das erste Huhn, das geschaffen wurde, ja, aber wie ist das jetzt mit der Erdkruste? Ja, wie ist es mit den Dingen, die bis in den Ursprung ragen? Kann man es messen? Nun, die Bibel beschreibt die Schöpfung als ein Wunder. Und wir haben gesehen, die Notwendigkeit für Wissenschaft ist Regelmäßigkeit, Ordnung, Wiederholbarkeit. Diese Dinge, die Gott einfach durch Naturgesetze auch gibt. Das ist der Grund, hier, wo er etwas offenbart, dass man Dinge messen kann, dass man forschen kann, dass man zu Ergebnissen kommen kann. Nun, wie ist das mit dem Ursprung schlechthin? Ich glaube, die Schöpfung wurde geschaffen mit dem Anschein von Alter. Das halte ich für die beste Erklärung. Das bedeutet, als Gott einen Baum geschaffen hat, hatte der Baum Jahresringe. Interessante Frage, oder? Das heißt, wenn Gott einen Baum geschaffen hat, eine Eiche, und jemand hätte am vierten Tag, also einen Tag, nachdem der Baum geschaffen wurde, hätte den Baum abgesägt. Wie viele Jahresringe hätte der Baum? Oder hätte er keine? Nun, ich glaube, Gott hat die Schöpfung geschaffen mit dem Anschein von Alter. Ein anderes Beispiel, Adam. Stell dir mal vor, du bist in der Lage, einen Mediziner zu dem sechsten Schöpfungstag zu schicken. Und da begegnet er Adam im Garten Eden. Und du gibst diesem Arzt den Auftrag, kannst du mir bitte sagen, wie alt Adam ist? Okay, wir haben Berechnungsmöglichkeiten, oder? Man berechnet zum Beispiel die Länge des Oberschenkelknochens, um Rückschlüsse zu ziehen, wie alt jemand ist. Man guckt vielleicht die Zähne an oder unterschiedliche Dinge. Und nun am sechsten Tag oder von mir aus am achten Tag, der siebte Tag war ja Ruhetag, am achten Tag kommt nun ein Arzt und sieht Adam und sagt, oh, ja, also nach all dem, was ich beobachten kann, nach all dem, was ich messen kann, er ist so etwa 25, 30 Jahre alt. Nun, Gott hat Adam nicht irgendwie als kleine befruchtete Eizelle geschaffen und irgendwie im Garten Eden in so einem in einer Art provisorischen Mutterleib wachsen lassen. Nein, er war ein Mann. Er wurde als Mann geschaffen. Aber er hatte doch alle äußeren, alle beobachtbaren Symptome dafür, dass er gewachsen ist, obwohl wir nichts von einer Kindheit oder Jugend von Adam wissen. Noch ein anderes Beispiel. Vielleicht auch noch besser zu verstehen. Wunder im Neuen Testament. Jesus hat am See Brot vermehrt und Fische vermehrt. Ja? Nun, wir haben einen Bäcker unter uns. Wie lange braucht es, aus Korn, aus Weizen, ein Brot zu machen? Oder Gerstenbrot wird sogar genannt. Wie lange braucht es, um aus Gerste ein Brot zu machen? Etwa. Eine Stunde. Man muss Mehl machen, man muss den Mehl mit vermengen, man muss es backen, also mindestens eine Stunde, sagen wir. Nun, wenn jemand nun von den 5000 Männern samt Familien von dem Brot gegessen hat, hat er gesagt, oh, das schmeckt ja, das ist ja noch, der Teig ist ja noch gar nicht aufgegangen, das wurde ja überhaupt nicht gebacken, was ist denn hier los? Das ist doch kein Brot. Nein, es hatte alle Symptome, alle Kennzeichen davon, dass die Gerste gemahlen wurde, zu Mehl gemacht wurde, zu einem Teig gemacht wurde, aufgegangen ist und gebacken wurde. Noch ein Beispiel. Hochzeit zu Kana. Was hat Jesus auf der Hochzeit zu Kana gemacht? Weiß es jemand? Wasser zu Wein. Okay. Aus diesen Kübeln Wasser wurde Wein. Nun, was sagte der Mann, der den Wein gekostet hat? Was sagte er über diesen Wein? Es war der bessere Wein. Also normalerweise sagt er, gibt man doch eigentlich erst den besseren Wein und am Ende, wenn die schon betrunken sind, kriegt man dann die Plörre serviert, ja. Aber jetzt ist dieser Wein noch viel besser. Was ist ein Qualitätsmerkmal von Wein? Das Alter. Reifungszeit. Der hat nicht gesagt, das schmeckt wie eine Minutenwein. Nein, es hatte gerade das Merkmal von besonderem Alter. Nun, wie ist es mit dem Wunder der Schöpfung? Kann es nicht sein, ist es nicht plausibel, dass Gott die ganze Schöpfung geschaffen hat mit dem Aussehen von Alter? Nun, manche sagen, das ist dann ja Betrug, das macht doch Gott zu einem Betrüger. Er hat gesagt, was er getan hat. Er hat gesagt, was er getan hat. Er hat gesagt, ich habe es geschaffen. Die Sterne, die Himmelsleuchten, sie sind doch Jahrmillionen entfernt. Wie konnten die Menschen das schon sehen? Ja, er hat sie mit Lichtstrahlen geschaffen. Ja, natürlich, es wirkt so, als hätte es Jahrmillionen gebraucht, bis das Licht von den Sternen auf die Erde kam. Aber er hat nicht gewartet über sonst wie viele Jahre, bis dann irgendwann mal ein Mensch tatsächlich einen Stern sehen konnte. Er hat die Sterne mit Lichtstrahlen geschaffen, sodass es auch einen Anschein von Alter hatte. Das bringt uns aber zu dem Punkt, dass man sagen muss, ja, ein Wunder ist nicht auf die gleiche Art und Weise messbar wie die Naturgesetze, die Gott regelmäßig tut. Und da ist ein Unterschied. Ich glaube, dass Gott die ganze Erde, die ganze Schöpfung in 6 Tagen geschaffen hat. Und ich glaube, dass es einige 1000 Jahre vor Christus stattgefunden hat. Und nicht Jahrmillionen. Aber ich glaube, dass es ein Bereich ist, den Gott nicht in gleicher Weise geoffenbart hat, wie viele andere Dinge, die wir auf dieser Erde erkennen können. Er hat uns offenbart, was er getan hat. Er hat uns gewisse Rückschlüsse gegeben, die wir treffen können. Aber ich glaube, es ist eher ein Betrug des Menschen, wenn er denkt, er kann durch seine Rechenkünste auf den Ursprung eines Wunders gehen. Ich glaube, dass sowohl die Messmethoden sehr, sehr betrügerisch sind, sehr, sehr fehlerhaft sind. Und ich glaube, dass das Ziel an sich, dieser Wunsch an sich, ich kann den Ursprung der Welt messen, durchaus ein bisschen fehlgeleitet ist. Weil es wird automatisch dann davon ausgegangen, es kann nicht durch ein Wunder geschehen sein. Ja? Und deswegen vielleicht noch ein Anschauungsbeispiel. Vielleicht habt ihr eine Badewanne zu Hause. Und es kommt nun ein Gast zu euch und er sieht, oh, eine volle Badewanne mit Schaum drauf und alles, heißes Wasser. Man lädt richtig ein, schon reinzuspringen. Und er sieht, der Wasserhahn tropft. Und euer Gast ist nun zufällig ein besonders begnadeter Rechner und leidenschaftlicher Wissenschaftler und er stoppt seine Uhr und sagt, aha, so und so viele Tropfen in der Minute. Jetzt kann ich zurückrechnen, wie lange die Badewanne brauchte, um voll zu werden. Und da kommt er ganz verwundert zu dir und sagt, Mensch, wie hast du es denn geschafft, über 3,5 Monate die Badewanne aufzufüllen, Und dass dennoch der Schaum da ist und das Wasser warm ist. Du musst also auch später noch im Nachhinein einen Tauchsieder hineingemacht haben, weil das Wasser bleibt ja nicht warm durch die Umgebungstemperatur. Und wie hast du das geschafft, dass der Schaum erhalten bleibt? Normalerweise braucht es doch nur ein paar Stunden, dann ist er schon wieder weg. Und du sagst, ich hab einfach einmal voll aufgedreht, in einer Viertelstunde war es voll, dann habe ich vielleicht nicht mehr ganz zugedreht. Die Berechnung selbst ist nicht falsch. Und Gott hat uns die Fähigkeiten gegeben, wir können anhand von einem tropfenden Wasserhahn erfahren, wenn dieser Zustand gleich bleibt, dann hat es so und so lange gebraucht. Wenn wir aber davon ausgehen, dieser Zustand konnte niemals anders sein, können wir uns enorm, enorm verrechnen. Und plötzlich müssen wir Dinge erklären, die hinzukommen und immer größer wird dieses Konstrukt. Wenn die Wissenschaft dem christlichen Glauben vorwirft, voreingenommen zu sein und Glaube und Wissen einander widersprechen, dann können wir auf der einen Seite bezeugen, der christliche Glaube war die Triebfeder für jede echte Wissenschaft. Der christliche Glaube war die Voraussetzung, das christliche Weltbild, die Voraussetzung für echte Wissenschaft. Aber Konflikte entstehen gerade da, wo die Wissenschaft einen anderen Glauben als Voraussetzung für ihre Wissenschaft gesetzt hat. Da, wo sie vom christlichen Weltbild abgekehrt sind und gesagt haben, nein, 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 wir wollen Wissenschaft betreiben ohne einen Gott. Mit einem Gegenglauben, also dem Glauben an ein gottloses Universum, den Glauben an die Kraft von Zeit, Zufall und Materie, die alles geschaffen hat, wozu kein Mensch in der Lage ist, und den Glauben daran, dass Wissenschaft ohne christlichen Glauben bestehen muss. Doch das macht Wissenschaft nicht frei von Glauben, sondern nur gebunden an einen tatsächlich unwissenschaftlichen und naiven Gegenglauben, der eher an Außerirdische glaubt als einen Schöpfergott, der sich geoffenbart hat. Ein Autor erschrieb in einem Artikel in einer Zeitung sehr treffend, halten wir also fest, auch in der Wissenschaft hat der Glaube große Bedeutung. Was wir als Wissen bezeichnen, ist oft nur ein besonders intensiver und allgemein akzeptierter Glaube an Theorien oder Resultate. Damit soll keineswegs gesagt werden, dass es überhaupt kein Wissen gibt und letztendlich alle Wissenschaft auf Glauben beruht, aber es gibt weniger Wissen und mehr Glauben in der Wissenschaft, als uns die Wissenschaft Glauben machen will. Glaube und Wissenschaft, sind sie miteinander vereinbar? Sind es Freunde oder Feinde? Nun, wie gesagt, grundsätzlich halte ich sie für vereinbar, denn alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Aber ich glaube, heutzutage ist es sehr schwer, diese beiden miteinander zu verbinden. Denn wie so häufig ist der Wunsch Vater des Gedankens. Und manchmal wird die Schrift falsch ausgelegt, wie bei Galileo Galilei. Oder manchmal werden die archäologischen Befunde oder manche Messresultate falsch ausgelegt. Und damit wird ein Gegensatz geschaffen, ein Widerspruch geschaffen, so dass ich glaube, heutzutage es gerade in diesen beiden Bereichen, gerade in den Fragen des Ursprungs, es sehr, sehr schwer ist, christlichen Glauben mit der heutigen Wissenschaft zu vereinen. Aber es betrifft nicht das Prinzip, die Grundlage, dass Christen wissenschaftsfeindlich sein sollten. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, wir können dafür plädieren und auch dafür beten und hoffen, dass die Wissenschaft wieder erkennt, dass gerade das christliche Weltbild der Ursprung, die Triebfeder wahrer Wissenschaft ist. Und so dient es auch dem Lob Gottes. Lass mich schließen mit einem Vers aus 5. Mose 29, Vers 28. Da heißt es, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Ein wunderbares Zeugnis. Gott, es gibt Dinge, die hat er nicht geoffenbart. Die hat er nicht in gleicher Weise offenbart. Aber es gibt Dinge, die hat er offenbart. Und diese sollen wir erforschen und daran erkennen, wer Gott ist und was er getan hat. Und uns umso mehr dazu anspornen lassen, diesem Gott zu vertrauen, seinem Wort zu folgen. Ja, er ist vertrauenswürdig. Und das, was er sagt und zusagt, ist vernünftig und wahr.